wir bringen durften und dass du den Lobpreis angenommen hast, dir zur Ehre und dir zum Lob, Herr. Und dir zur Ehre und dir zum Lob stehe ich hier und bitte dich, Herr, um deine Gnade, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst und dass du mich benutzt, um dein Wort zu verkünden. In Jesu Namen. Amen. Ich habe so letzte Woche habe ich wieder mal in der Bibel so geschmökert, habe da ein bisschen reingelesen. Da kam ich auf Lukas, auf das 17. Kapitel. Ich habe das ein bisschen reingelesen und das fand ich dann interessant. Ein Vers, der hat mich besonders angesprochen und diesen Vers habe ich mir dann aufgeschrieben und habe ich mir auf den Schreibtisch gelegt und der hat mich so die letzten 10 Tage so begleitet. Und es war jetzt nicht unbedingt so ein Vers, den man immer so an seinen Spiegel hinschreibt, der an der Haustür klebt oder den man immer so mit sich trägt, den man oft von anderen Christen hört, wie zum Beispiel: Alles dient dir zum Besten. Du brauchst nur Glauben haben wie ein Senfkorn. Das sind so Bibelverse, die kennt man so, oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Genau. An den Früchten. Wenn dir jemand auf die Linke. Wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und wir sind unnütze Sklaven. Ja, da wäre es dann ruhiger. Genau, weil das irgendwie so ein Vers ist, wo man nicht ganz so oft hört. Und das war wirklich, das war der auf meinem Schreibtisch lag. Ich lese ihn dann später auch noch ganz vor, damit wir alle da so auf dem gleichen Ding sind. Aber die heutige Eingangsfrage, die lautet: Was habe ich eigentlich davon? Was habe ich eigentlich davon? Das ist so eine Frage, die mir dann irgendwie so gekommen ist. Da lese ich den Bibelvers und dann denkst du dir: Was habe ich eigentlich davon? Und dann dachte ich mir: Du, ist das eigentlich in Ordnung, als Christ diese Frage zu stellen? Passt das zusammen? Was habe ich eigentlich davon? Da habe ich so drüber nachgedacht. Was habe ich eigentlich davon? Wir als Christen, die immer alles geben, die immer geisterfüllt sind und immer sagen: Ja, Herr, du bist der Beste und ich mag dir nachfolgen, aber was habe ich eigentlich davon? Und ich denke mir, jeder von uns hat irgendwann sich mal diese Frage gestellt. Und ich glaube nicht, dass das verwerflich ist, diese Frage zu stellen. Aber dennoch werden wir immer wieder damit konfrontiert, mit dieser Frage, wenn wir so die Werbeslogans uns anhören. Da geht es doch ganz oft um das. Was hast du eigentlich davon? Hauptsache, ihr habt Spaß. Und da könnte man jetzt eine ganze Reihe von anderen Werbeslogans so zitieren, was ich nicht machen möchte, wo es ganz oft um das geht: Hauptsache, dir geht's gut, oder? Der Rest ist doch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, dir geht's gut. Und ich denke mir, wenn so der Hintergrund zu dieser Frage in meinem Herzen passt, ich glaube, dann ist diese Frage durchaus berechtigt. Es kommt aber auch darauf an, wie stark ist es gepolt auf dieses Ich, auf mein Ego, auf das eben meine Wünsche in Erfüllung gehen, dass es mir selbst erstmal gut geht. Wenn ich die Frage etwas weiter ausweite und noch andere Fragen mit hinzugebe, wie zum Beispiel: Was bringt es eigentlich, was ich hier mache? Was bringt es eigentlich, was ich hier mache? Macht es überhaupt Sinn, was ich hier mache? Sind auch so Fragen, die man sich dann stellen soll. Oder auch, um das Ganze dann noch etwas geistlicher zu machen, kann daraus eigentlich Frucht entstehen? Was bringt das Ganze? Also nicht nur, was bringt es nur mir, sondern was bringt es der Gemeinde? Was bringt es meiner Familie? Was bringt es meinem ganzen Umfeld? Ich glaube, wenn diese Fragen so mit dabei sind, dann passt diese Frage wieder. Oder? Fragezeichen? Ich denke mir, als Jesus auf dieser Welt war, und das soll ja unser Vorbild sein, wir sollen ja ihm gleicher werden, ihm nachfolgen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Welche Fragen hat sich Jesus da so gestellt? Was macht er eigentlich hier auf dieser Welt? Was sind meine Ziele? Und ich denke mal, wir sollten uns diese Frage auch stellen. Oder wo bleibe ich? Ich meine, wenn ich jetzt sage, wo bleibe ich eigentlich? Oder wo bleibe ich? Ja, also dann, wenn dieses Leben auf dieser Erde dann mal zu Ende ist, wo bleibe ich dann? Was bleibt am Ende eigentlich? Zur finale Antwort auf all diese Fragen und vor allem die richtige Antwort, die habe ich jetzt auch nicht, auch wenn ich jetzt hier vorne stehe. Aber dennoch sind diese Fragen ganz wichtig und wir sollen nach den Antworten suchen. Wofür bin ich gesandt? Was ist der Weg, den ich gehen soll? In welche Richtung geht's? Und ich möchte jetzt mit euch mal zusammen den Bibeltext, diesen Lehrtext mal zusammen anschauen. Und vielleicht können wir dann ein paar Antworten finden auf diese Fragen, die ich da so eingangs gestellt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit aufschlagen in Lukas im 17. Kapitel, die Verse 7 bis 10. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen: Komm, leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr sagen: Richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Schauen wir uns zunächst mal die Situation an, wo diese Worte gesprochen worden sind. Vielleicht finden wir da schon ein bisschen Aufschluss so auf die gesamte Situation. Wo war das eigentlich? Wie war das eigentlich? Wenn wir da lesen im 17. Kapitel und beginnen im ersten Vers, er steht dort, also Jesus sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen, wehe aber dem, durch den sie kommen. Und da geht es zunächst um das Thema Verführungen. Da geht es darum, dass man seinem Bruder immer wieder vergibt, wenn er an einem sündigt. Um das Thema Vergebung geht es da. Und im 5. Vers fragen dann die Apostel oder fordern ihn auf: Mehre uns den Glauben. Die Apostel sitzen dann nochmal zusammen mit Jesus und sagen: Mehre uns den Glauben. Und dann kommt der 6. Vers, den wir dann wieder oft hören und kennen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen: Entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Und gleich im Anschluss kommt dann dieses, möchte ich mal sagen, durchaus weniger bekannte Gleichnis. Also zuerst geht es um den Maulbeerfeigenbaum, dass sich der gefälligst ins Meer pflanzen soll. Wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn. Und dann geht es um den Sklaven. In anderen Übersetzungen steht dann auch Knecht. Aber das wohl richtigere Wort ist wirklich der Sklave dort, also der Leibeigene von dem Herrn. Hier geht es in diesem Gleichnis nicht unbedingt um, ich sage einfach mal so, um Friede, Freude, Eierkuchen, um dass wir vorwärts gehen, jawohl, sondern hier geht es darum, um echte Arbeit, hier geht es darum, um zu dienen, hier geht es darum, doch unsere eigenen Wünsche etwas zurückzustecken, denn nichts anderes macht dieser Sklave. Und hat er das Recht, es zu hinterfragen, wann er eigentlich dran ist? Nö, weil wenn er Sklave ist, ist er Leibeigener. Dann hat er einfach diese Aufgabe, das zu tun, was der Herr sagt. Wir sind unnütze Sklaven. Dieser Satz hat nichts damit zu tun mit unserer heutigen Zeit, mit unserer gewerkschaftsorientierten Zeit, der ganz exakt nach Arbeitszeiten geht und wo ist die Freizeit und was habe ich eigentlich davon? Also um das geht es da überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich sogar ums Gegenteil. Aber schauen wir uns die Verse einfach nochmal genauer an. Da sind drei Fragen und eine Aussage drin. Lassen wir uns diese drei Fragen einfach nochmal anschauen. Und zwar beginnt es im siebten Vers. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet? Wenn ich mir die Situation jetzt so vorstelle, so einen Augenblick vorher hat Jesus seinen Aposteln noch das mit dem Senfkorn so erzählt. Und wenn ich mir da jetzt den Petrus oder den Johannes oder seine Jünger da so vorstehe, dann sage ich, ja genau. Wenn jetzt einer von euch einen Sklaven hat, nicht mehr fischen, sondern fischen lassen. Das ist eine gute Idee. Oder nicht mehr Netze flicken, sondern flicken lassen. Ich habe einen Sklaven. Wenn also einer von euch einen Sklaven hat und wenn man sich dann so reindenkt in diese Situation, also nicht mehr arbeiten, sondern arbeiten lassen, nicht mehr Rasen mähen lassen, nicht mehr kochen, sondern kochen lassen. Nicht mehr Auto fahren, sondern sich fahren lassen. Ich meine, das sind doch gute Aussichten. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, der wird zu ihm, wenn er vom Feld heimkommt, sagen, komm, leg dich sogleich zu Tisch. Und dann kommt die Antwort, nein, auf gar keinen Fall. Das wird nicht so sein. Das ist vollkommen undenkbar, dass es genau so laufen wird. Denn es wird so laufen, wie dann im nächsten Satz steht. Richte zu, was ich zu Abend essen soll. Also mach weiter. Es scheint so, dass das ein landwirtschaftlicher Betrieb ist. Weil wenn einer pflügt und hütet, dann ist das meistens so in der Landwirtschaft. Und jetzt hat er geschüttelt den ganzen Tag. Scheinbar hat dieser Landwirt nur einen Sklaven gehabt. Nur einen, und der zuständig war für beides. Also zunächst mal alles draußen machen, die Viecher hüten, das Land bestellen und einfach die Arbeit draußen zu machen. Und wenn er dann das alles gemacht hat, dann kommt er rein und erstmal die Füße auf den Tisch legen, Feierabend machen. Nein, erstmal nochmal dem Herrn dienen, nochmal das Essen herrichten, ihm nochmal einen Wein nachgießen, wenn er das mag. Und wenn er diesen Job, die ganze Hausarbeit, auch noch gemacht hat und abgespült hat und alles gemacht hat, dann kann auch er essen und trinken. So läuft es. Und wenn ich da jetzt so dann der Herr bin, was ja hier eingangs so dargestellt wird, dann sage ich, ja, das ist ganz normal. Also Jesus, um das auch nochmal so klarzustellen, sagt jetzt nicht, die Sklaverei ist gut, mach das doch mal. Überhaupt nicht. Aber er spricht da rein in eine Situation, wie es damals einfach ganz normal war. Da war es so eine Art Statussymbol, da war es irgendwie Standard auch von den Römern, dass man einen Sklave im Hause hatte. Einer, der die viele Arbeit macht. Das war also eine normale Situation, wo Jesus hier reingesprochen hat. Und hat diese Situation so erklärt. Also eigentlich eine bekannte Situation wurde hier erklärt. Dann kommt im neunten Vers, dankt ihr etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Und hier gibt Jesus sogar die klare Antwort mit dazu und auch diese Antwort vor und sagt, nö, ich meine nicht. Was ich am 10. Vers aber dann so interessant fand, ist, zunächst wird das ja so erzählt und da bin ja ich oder der Leser so in der Situation, dass ich der Herr bin, dass ich derjenige bin, der den Sklaven hat. Also nicht Auto fahren lassen, nicht Rasen mähen lassen. Und im 10. Vers dreht sich das Ganze nochmal so um. Da werde ich plötzlich auf die andere Seite gestellt. Da geht es plötzlich darum, ich lese nochmal, so sprecht auch ihr, also da sprecht ihr jetzt ganz genau zu mir, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Das fand ich auch nochmal interessant, das mag ich auch nochmal vorlesen. Die neue Genfer Übersetzung legt es etwas anders aus. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Pflichtbewusstes Dienen. Wir sind Diener, wir haben unsere Pflicht getan. Pflichtbewusstes Dienen. Den Dienst als Aufgabe und auch als Pflicht zu sehen. Der Knecht oder der Sklave, der ist sich einfach seiner Pflicht bewusst, was einfach sein Job ist. Welches Selbstverständnis, welches Dienstverständnis hat dieser Sklave? Er sagt, es ist einfach meine Aufgabe. Es ist mein Job. Die Anwendung für uns. Was soll jetzt das Ganze mit uns zu tun haben? Wie sollen wir damit umgehen, wenn wir jetzt diese Worte, diese Sätze so lesen, wenn dieser Satz dann so auf meinem Schreibtisch liegt und wenn ich da immer wieder drüber nachlesen, drüber nachdenke und sage, was hat das mit mir zu tun? Was soll ich mit diesem Satz jetzt anfangen? Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für meinen Dienst? Und da komme ich auf die Frage, verstehe ich mich als Diener? Verstehst du dich als Diener? Denn das ist das Fazit von diesem Gleichnis. Wir sind Diener. Aber einen Dienst zu tun, ist wiederum etwas anderes, als wie zu sagen, ich bin ein Diener. Also einfach nur einen Dienst zu tun, zum Beispiel in der Gemeinde, um einfach dann etwas zu tun, um dann einen Haken ranzusetzen. Jawohl, erledigt, habe ich auch getan. Oder sich als Diener in dieser Position, mit dieser Aufgabe zu verstehen, das ist nochmal ein bedeutender Unterschied. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir in die Gemeinde kommen, verstehe ich mich dann als derjenige, der bedient wird? Oder verstehe ich mich dann auch als derjenige, der dient? Verstehe ich mich dann als Diener auch für die Gemeinde, für die anderen Gläubigen? Aber nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern eigentlich in meinem ganzen Lebenswandel. Am Vormittag, am Nachmittag, am Abend. Mache ich einfach nur meinen Dienst und mache meinen Haken dahinter? Oder verstehe ich mich da als Diener? Eine andere Frage, die ich mir da so stelle, diene ich zu Jesu Bedingungen? Dienen wir zu Jesu Bedingungen? Und wer legt eigentlich die Bedingungen fest? Und wenn ich mir da so die Verse 7 und 8 nochmal anschaue, dann stelle ich nicht fest, dass der Sklave, dass der Diener die Bedingungen festgelegt hat. Der hat nicht gesagt, so, jetzt habe ich hier meine Landarbeit gemacht, jetzt brauche ich erstmal 2 Stunden Ruhepause, jetzt mache ich erstmal dies und jetzt mache ich erstmal jenes und dann frage ich dich, Herr, wieder, ob ich dir nochmal irgendwas tun kann. Ist das so rum? Nö. Ich verstehe das genau andersrum. Wer legt die Bedingungen fest? Die Bedingungen und den Weg legt doch der Herr fest. Und da ist dann so die Frage, Wie stark, Herr, ist der Herr in mir? Wie, Herr, ist der Herr in mir? Diene ich zu Jesu Bedingungen? Und welche sind das? Eine Work-Life-Balance braucht man schon, oder? Und da könnte man sagen, ich brauche aber auch eine Work-Life-Dienst-Balance. Ja, also mit meinem Dienst in der Gemeinde muss das schon auch sehr ausbalanciert sein. Also ich kann schon eine Stunde in der Woche investieren, damit ich meinen Haken hinmache. Aber da kommen wir wieder. Ist das mein Dienstverständnis? Ja, diese Stunde irgendwie abzuknabbern und dann zu sagen, so, jetzt mach bitte einen Haken hinter. Das habe ich jetzt halt auch getan. Was sagt Paulus dazu? Der hat ja auch viele Briefe geschrieben. Und er hat gesagt, er hat vieles mitgemacht. Er war ja jetzt nicht derjenige, der immer nur auf Wolke 7 dahin geschwebt ist. Er hat ja auch viele Dinge erlebt, viele Dinge, die auch nicht ganz so cool sind. Aber er hat auch geschrieben, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit er dem Herrn dienen kann. Also was ist wichtig, was steht ganz oben? Welche Bedingungen stehen ganz oben? Die von unserem Herrn? Oder die, da ich festgelegt habe? Und was ich auch interessant fand, ist der Vers 9, wo dann Jesus auch gleich die Antwort mit dazu gibt. Dankt er etwa dem Sklaven? Ich meine nicht. Und wie sind unsere Erwartungen diesbezüglich? Erwarte ich jetzt nur, weil ich hier vorne stehe und predige und weil ich mich vorbereitet habe, weil ich die ganze Woche darüber nachgedacht habe und nicht nur so 10 Minuten mal eben, sondern weil ich doch echt rein investiert habe, auch in anderen Dingen und Vorbereitung, Gemeindefest und dies und jenes. Wie viel Dank erwarte ich da eigentlich? Wie viel Huldigung? Also, und wenn der nicht kommt, dann muss ich mir das Ganze schon nochmal für nächstes Mal überlegen, ob ich denn überhaupt und so. Also wie ist da unsere Erwartungshaltung? Und was sagt Jesus dazu? Was sagt dieses Gleichnis dazu? Ich meine nicht. Nein, das soll unsere innere Einstellung sein. Es soll unsere Einstellung sein, dass wir unnütze Sklaven sind. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Also was erwarten wir? Wo ist unsere Erwartungshaltung? Das heißt aber für mich auf der anderen Seite nicht, dass nicht wir unsererseits den Menschen danken sollen, die Gutes an uns tun. Ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, dass wir doch diesen Dank anderen geben sollen. Das mag ich damit absolut nicht sagen, wenn wir selbst den Dank für uns nicht erwarten und als Grundlage sehen, überhaupt noch irgendwas zu tun, sowohl in der Gemeinde als auch vielleicht dann in der Arbeit oder sonst irgendwo, dann lasse ich es gleich ganz bleiben, sondern es ist gut und richtig, wenn wir Dank geben, anderen Leuten unseren Dank aussprechen und auch das zeigen und nicht nur mit Worten aussprechen. Aber es geht da nicht darum, was der Sklave seinem Herrn geben soll, sondern darum, was der Diener erwarten darf und muss und soll. Darf der Diener erwarten, dass er Dank bekommt? Und hier steht, nö, das gehört nicht dazu. Ich habe da letzte Woche einen Brief bekommen. Jeder kennt so vielleicht das Design. Brief vom Finanzamt. Den schauen wir mal zusammen an. Schön mit dem dicken Stempel, wie sich das gehört vom Finanzamt. Adressiert an Roland Ludwig. Sehr geehrter Herr Ludwig, vielen Dank für Ihren tollen Einsatz im vergangenen Jahr. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie pünktlich Ihre Steuern bezahlt haben. Wir danken Ihnen sehr, dass es dadurch möglich ist, die Beamten zu bezahlen. Wir danken Ihnen sehr für Ihren Einsatz und dass Sie Ihre Steuern bezahlt haben. Wir können dafür jetzt unser Land verteidigen. Wir können die Bundeswehr bezahlen. Wir können davon Straßen bauen, damit alle Bürger wieder schön auf den Straßen fahren können und so weiter. Ein richtig schöner Dankesbrief vom Finanzamt. Ich habe mich total darüber gefreut. Ja, wer hat so einen Brief schon mal bekommen? Kaum einer. Ich glaube sogar überhaupt gar keiner. Oder schickt uns die Polizei einmal im Jahr ein Dankesschreiben, dass doch wir immer bei Grün über die Ampel gefahren sind. Null, oder? Dass wir uns schön an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten haben. Nö, warum? Warum eigentlich nicht? Ich habe das doch getan. Ich habe mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten. Und warum dankt mir die Polizei nicht? Ich habe meine Steuern bezahlt und dem Staat geht es gut. Immer wenn ich mal einen Kaugummi kaufe, dann ist eine Steuer drauf. Und ich bezahle die, ich hinterfrage das nicht. Ich bezahle immer schön die Kaugummisteuer. Die 7% Dingsbumssteuer da. Und die ganze Mehrwertsteuer und alles. Zahle ich immer. Und ich bekomme nie ein Schreiben. Nö. Ich meine nicht, schreibt Jesus im 9. Vers. Das soll nicht unsere Erwartungshaltung sein. Es gibt ein paar so Dinge, die wir tun dürfen. Was einfach unsere Aufgabe ist. Jetzt wisst ihr auch, was ich für Nichtbriefe vom Finanzamt bekomme. Zurück zu unserer Frage am Eingang. Was habe ich eigentlich davon? Was habe ich eigentlich davon? Zugelassen, ja oder nein? Zugelassen. Kommt immer auf den Hintergrund drauf an, auf meine Herzenshaltung. Ja, klar. Stell die Frage, das ist in Ordnung. Ich stelle die Frage auch immer wieder mal, was habe ich eigentlich davon? Aber wenn die Herzenshaltung dazu die falsche ist und wenn es nur um meinen Egoismus geht, was habe ich davon? Und Hauptsache mir geht's gut und Hauptsache ich habe Spaß, dann ist das der total falsche Hintergrund. Wenn der Hintergrund die Frage ist, bin ich richtig auf Spur? Also was habe ich davon? Bin ich auf Spur? Bin ich auf dem, was der Herr von mir erwartet? Mache ich das, was anderen dient? Dann passt diese Frage wieder. Denn nur wenn ich auch mal Dinge hinterfrage, dann gibt es eine Chance, dass Dinge sich ändern, dass Dinge besser werden. Und am Ende ist ja das auch ein ganz zentraler Punkt, Dinge zu hinterfragen. Warum? Um Dinge besser zu machen. Um noch besser mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, um Dinge einfach besser zu machen. Und nicht immer nur im gleichen Trott von Kampf zu Kampf zu marschieren, den ohnehin keiner gewinnen kann. Da muss ich mich auch mal zwischendurch zurücklehnen und sagen, passt es? Ist dieser Kampf der richtige Kampf? Welche Alternativen gibt's? Herr, schenk mir dein Wort, damit ich weiß, ob das der richtige Weg ist. Damit möchte ich auch schon schließen. Ich möchte noch beten für uns und für jeden Einzelnen, um Antworten auf diese Fragen, die ich vor allem eingangs gestellt habe, einfach für sich zu finden. Um zu wissen, ist der Weg, den ich gehe, ist es der richtige? Im Finale geht es definitiv um das. Dem Herrn zu dienen, unter seinen Bedingungen und unter dem Weg, auf dem Weg, den er uns doch gibt. Dir zum Lob, Herr, und dir zur Ehre. Dir zum Lob und dir zur Ehre. soll unser Leben sein, soll unser Weg sein, soll das sein, was wir tun und nicht tun jeden einzelnen Tag, Herr. Wir bitten dich um deine Weisung, um Weisheit, die von dir kommt, damit wir hören und sehen, was der Weg ist, den du uns bereitet hast. In Jesu Namen. Amen.